Das Thema für die heutige Runde: Aversion, also die zweite der fünf Hemmungen. Lasst mich wieder mit ein paar Beispielen anfangen, ein paar Schlagworten, die uns zum Thema hinführen. Ich finde das Wetter miserabel, das Essen versalzen, das Buch langweilig, Arbeit lästig. Ich finde meinen Nachbarn unsympathisch, Besuch am Abend unwillkommen, laute Musik unerträglich, meinen Arbeitskollegen unfreundlich. Zweiter Block von Beispielen. Ich denke, Ungeziefer muss vernichtet werden. Ausländer gehören raus, Kinderschänder gehören gehängt. Oder zur Hölle mit dir, dir werde ich es zeigen, ich könnte ihn umbringen, sie soll die Krätze kriegen. Diese Haltung kennen wir. Natürlich nicht aus eigenem Erleben, sondern von Beobachtungen. Wie soll ich das Lachen jetzt verstehen? Die Ausnahmen bestätigen die Regel.
Dass du sehr mutig bist.
Aber was diesen Haltungen zugrunde liegt, ist, glaube ich, offensichtlich geworden. Es geht immer um Ablehnung, nicht mögen. Aber da wir sie als Hemmung betrachten, zeigt es zugleich, dass das eine falsche Handlung, eine falsche Haltung ist, ja, die zu allen möglichen falschen Handlungen in Gedanken, Sprache und Werken führt. Die Pali-Bezeichnung dafür ist Vyapada. Und das heißt wörtlich übersetzt falsch gehen. Und zwar ziemlich falsch gehen, auf der falschen Spur sein. Und ihr habt gemerkt, dass die Beispiele, ich habe es auch betont, zweigeteilt waren. Ich habe zwei unterschiedliche Formen und Arten von Beispielen gezeigt. Warum? Weil auch das Phänomen Vyapada zwei unterschiedliche Haltungen im Grunde umfasst. Die eine kann man nennen die Abwendung des bloßen Nichtmögens. Ich habe ein paar Beispiele genannt. Das sind Dinge, die einem gegen den Strich gehen, die einem nicht passen. Es soll einfach anders sein. Ich will damit nichts zu tun haben. Das heißt, innerlich und äußerlich kehre ich den Dingen den Rücken. Also da, wo Erleben ist, das nicht zu meinen Wünschen passt, sage ich, nein, will ich nichts mehr zu tun haben. Die zweiten Beispiele hatten eine ganz andere Energie schon. Da ging es nicht nur zu sagen, ach, lass mich in Ruhe, ich gehe weg, sondern da war eher eine Haltung nicht der Abwendung, sondern geradezu der Gegenwendung. Ja? Also ich will dem anderen schaden, dem soll es schlecht gehen, ich will, dass er oder sie leidet. Beides kann man unter dem Oberbegriff Hass, Dosa sozusagen subsumieren. Aber ihr seht, dass das unterschiedliche Nuancen hat. Einmal schlicht und einfach nur weg von etwas und zum anderen, dir soll es schlecht gehen. Aversion ist das, was in engem Verhältnis steht zu dem Thema, das wir gestern hatten, nämlich Mögen, Begehren. Aversion, das Nichtmögen, ist das Gegenteil von Mögen. Das eine Wollen heißt, das andere, das Gegenteil davon ablehnen, ja, fast ablehnen müssen. Also nennen wir mal so eine Fußballmannschaft, so Fußballfans, die berühmten Hooligans, wenn die sich für eine Mannschaft stark machen, sie verehren, lieben, dann müssen sie fast die Gegnermannschaft nicht mögen. Es geht nicht anders, wenn ich mich auf der einen Seite sehr stark engagiere, mein Herz dahin hänge, dann muss das Gegenteil mich ärgern. Muss Zorn hervorrufen. Zorn, Ärger entsteht dann, wenn eine Situation oder ein Mensch mich daran hindert, zur eigenen Befriedigung, zur eigenen Wohl zu kommen. Also wenn ich in Urlaub fahren will oder mich für Dicken anmelden will und der Chef sagt, nein, du kriegst keinen Urlaub, muss das Ärger hervorrufen. Das ist eine innere Gesetzmäßigkeit. Oder die Globalisierungsgegner, die wollen, dass die Welt gerecht ist, dass alle gleiche Lebenschancen haben, müssen eine Abneigung gegen Konzern und Kapital entwickeln, weil das ihrer Meinung nach die großen Verhinderer der Gerechtigkeit sind. Oder auch im eigenen Erleben finden wir das ja oft in Familien, wo die Kinder sagen, ach, hätten mich die Eltern doch nicht gezwungen, den Beruf zu ergreifen, wäre ich ja heute glücklich. Wir haben Ressentiments und Groll, weil die Eltern was anderes wollten als sie selbst. Und ein gutes Beispiel, wo man sehen kann, wie Mögen in Nichtmögen und Ablehnung umschlägt, ist die Eifersucht. Ja, ein junges Paar verspricht sich die Liebe auf Ewigkeit, bis dass der Tod uns scheidet und nach 7 Jahren ist alles vorbei und was vorher eitel Sonnenschein war, schlägt um in Nichtmögen. Ja? Wo vorher Liebe und Zuneigung war, ist dann der Rosenkrieg ausgebrochen und vor Gericht wird gestritten, wer den Sessel bekommt. Enger Zusammenhang: Hinneigung zu etwas und wenn Verhinderung von Befriedigung, von Erfüllung ist, dann ist die Haltung des Nichtmögens, der Ablehnung geradezu programmiert. Aviapada wäre das Gegenteil davon, aber da kommen wir später noch einmal dazu. Wenn man diese Haltung der Ablehnung nochmal betrachtet aus einer anderen Perspektive, kann man dann noch weitere Gesichtspunkte ins Feld führen. Andere Einteilung, wenn ihr so wollt, vornehmen. Vyapada ist zunächst mal die unmittelbare Abwendung im Denken, in der geistigen Auseinandersetzung. Gestern haben wir gesagt, dass Habgier, dieses Abhicca, dieses Haben-Wollen, der bedeutet, dass der Geist fixiert ist auf eine Sache. Der Geist springt immer wieder auf den Gegenstand, beschäftigt sich damit, hält ihn fest und kreist um diesen Gegenstand rum. Vyapada ist das Gegenteil davon, man wendet sich ab. Was einem nicht interessiert, lässt man links liegen, beachtet es nicht. Die geistige Auseinandersetzung findet nicht statt, man lässt es einfach sein. Eine häufige Variante ist das Verweigern. Ich verweigere einem anderen, dass er zu Glück und Zufriedenheit kommt. Ich möchte nicht, dass es ihm gut geht. Ich gönne es ihm einfach nicht. Ich zeige ihm kein Entgegenkommen. Das äußert sich so in Haltungen wie, ich habe keine Zeit. Du bist ja selbst sonst schuld an dem, was dir passiert. Da könnte ja jeder kommen. Ja, also diese Haltung, die nicht wirklich böswillig ist, aber doch eher Distanz und lass mich in Ruhe und ich will mit dir nichts zu tun haben. Die stärkste Form ist die des Entreißens, des Schadenwollens, des Vergeltens. Ja, also ich will, dass du vernichtet wirst, dass du Schaden erleidest, dass es dir schlecht geht, wo sogar dir die Absicht der Zerstörung, der Vernichtung oft mit einer Rolle spielt. Du sollst mich kennenlernen, ja. Der wird noch bereuen, dass er geboren ist. Diese Haltung, dieses Gegen. Ja. Oder eine subtilere Variante noch, die letzte, die ich nennen will, ist der Widerspruch. Ja. Man ärgert sich, dass die anderen anders sind als man selbst. Dass die anders denken, dass die eine andere Auffassung haben, dass die nicht so sind, wie man glaubt, dass sie eigentlich sein müssen. Wie kann man denn nur so denken wie der? Ja. Wie kann man sich denn nur so anziehen? Wie kann man denn nur das und das tun und denken und machen? Warum hast du denn nicht? Ich habe dich doch gewarnt. Ja. Das sind so Haltungen, die ja selbst auf der sprachlichen Ebene demonstrieren, um was es hier geht. Es ist auch keine schlimme Form der Abwendung oder der Gegenwendung, aber doch so, ja, bleib mir doch weg. Ich bin es, der es im Grunde besser weiß. Du bist jemand, der nicht so recht ins Schema passt. Eine ganz besondere Variante von Vyapada ist ja, dass man sogar sich selbst hassen kann. Ja? Also ist ja leicht nachvollziehbar, dass man gegen andere Groll hat, aber der Mensch schafft ja alles Mögliche, er schafft sogar sich selbst zu hassen oder selbst Groll und Widerwille gegen sich zu entwickeln. Das macht bei dem eigenen Körper anfangen. Man ist entweder zu klein oder ist zu groß oder ist zu schwer oder ist zu leicht. Man ist nie so, wie man will. Das macht sich auf den eigenen Geist beziehen. Man wäre gern intelligenter, Ja, man würde zu Zeiten des Nobelpreises auch um 23:30 mal warten, ob der Anruf kommt. Ja. Aber der kommt nie irgendwo. Warum kommt der nie? Ja. Warum sind die anderen intelligent und ich bin nur so mittelmäßig? Man möchte gern schlagfertiger sein in Diskussionen. Nein, was man sagen will, fällt einem immer erst ein, wenn der andere schon wieder zu Hause ist. Ja. Oder das Gedächtnis ist nicht das, was man sich vorstellt. Ja. Wie war das mit der M17, M117, M29? War es überhaupt die mittlere Sammlung, wo das steht? Oder hat das überhaupt der Buddha gesagt? Oder solche Dinge. Ja. Und man ärgert sich, weil andere immer schöner, besser, größer sind als man selbst. Und man hat das Gefühl, man ist selbst im Hintertreffen. Auch seelisch gemüthaft stellt sich diese Frage. Man wäre gern freundlicher ab und zu, kriegt es nicht hin. Ja. Man wünschte sich nicht immer so aufbrausend zu sein oder ein Nichtwiederkehrer zu sein, ein Heiliger zu sein. Aber wenn man sich so betrachtet, man ist es noch. All diese Dinge, wo man sich einen hohen, großen, schönen Maßstab anlegt und bei näherer Prüfung merkt, da bin ich noch relativ weit davon entfernt. Dass wir uns nicht missverstehen, es geht nicht darum, nicht ein klares Bild von sich zu haben. Ja, wenn man 2,5 Zentner wiegt und nur 1,50 Meter groß ist, macht es schon sein, dass man vielleicht mit seiner Ernährung oder seinem Verhalten was falsch macht. Und wenn man mit 25 noch nicht schreiben kann, ist das auch ein sicheres Signal, hoppla, da ist vielleicht mit deiner Ausbildung was schiefgegangen. Oder wenn man 50 Jahre Anhänger des Buddha ist, aber noch die einfachsten Fehler macht, was Silas zum Beispiel angeht, auch das ist ein deutliches Signal, überprüf mal, ob das, was du so gemacht hast, ob das richtig ist. Das wäre nicht die Haltung von Vyapada, sondern das wäre eine Haltung von, guck, was mit dir los ist, guck, wie es sein könnte und schau, dass du in diese Richtung gehst. Dass wir das bitte nicht verwechseln. Ich hatte bei der Einleitung schon gesagt, dass bei einigen der Hemmungen im Pali ja Doppelbegriffe stehen, dass also diese Hemmungen im Grunde zwei unterschiedliche Dinge sind. Und so ist es auch hier, denn wir finden gelegentlich in den Texten oder in den Belehrungen des Buddha zwei Ausdrücke für ein und dasselbe, nämlich Vyapada Padosa. Und das wird immer so beschrieben, dass jemand übelwollenden Herzens ist und gehässiger Gesinnung. Das heißt, die Hemmung, die wir jetzt betrachten, spielt sich einmal psychisch in uns ab, als Kraft, die sich manifestiert, aber zugleich als ein geistiger Kommentar, der das immer auch noch bestätigt, was man innerlich empfindet. Der Buddha formuliert es an einer Stelle so, da ist einer übelwollenden Herzens und er sinnt im Geist auf Verderben, Herz und Geist. Diese Wesen sollen getötet werden, sollen umgebracht werden, sollen zerstört werden, sollen vertilgt werden, sollen so nicht bleiben. Also das Herz sagt, aus denn heraus. Und der Geist sagt, ja natürlich, die nehmen uns die Arbeitsplätze, die vergewaltigen unsere Frauen und. Ja. Ich gebe nur wieder, was ich immer mal lese und höre. Ihr erinnert euch auch, dass wir einmal die Aufteilung hatten, 5 Hemmungen und 10 Hemmungen. War ja alles nicht ganz so einfach. Und bei Mattermüde, Unruhe und Ungeduld sind es ja ohnehin Doppelbegriffe. Aber auch bei den anderen Hemmungen wird manchmal von einer inneren Art und von einer äußeren Art gesprochen. Und um das Bild abzurunden, ist hier der Buddha auch dabei zu sagen, diese Form, über die wir jetzt reden, gibt es sozusagen bei einem selbst und bei anderen. Nach welchem Standpunkt aber, ihr Mönche, wenn man ihn einnimmt, sind die 5 Hemmungen 10? Der eigene Hass, ist jetzt wieder Pardon, ihr Mönche, ist eine Hemmung. Der Hass anderer ist eine Hemmung. Sprechen wir von Hemmung durch Hass, dann ist dies gemeint. Nach diesem Standpunkt ist er also zwiefach. Auch nochmal zur Erinnerung, dass Vyapada nur innerhalb der Sinnenwelt vorkommt. da, wo die Begegnung von Ich und Mensch, Ich und Du stattfindet, wo Mögen von bestimmten Objekten, von äußeren Objekten ist, nur da kann Ablehnung von Objekten, Menschen und Situationen existieren. Wo diese Begegnungswelt nicht ist, wo keine Beziehung ist von Ich und Du, kann es auch keine Abwendung geben, kann es auch kein Hass, keine Bösartigkeit und Feindseligkeit geben. Ich habe eine Unterscheidung bei den Beispielen gemacht, wo ich einmal Dinge genannt habe, gegen die man was haben kann. Also es kann ein Buch langweilig sein, eine Sache. Es kann aber auch ein Mensch, ein Wesen mir auf die Nerven gehen. Und der Akzent bei der Betrachtung liegt natürlich im Umgang mit anderen Menschen. Ich kann ein Buch wegwerfen, das ist eine Sache, nicht schön, nicht vielleicht gut, aber ich kann mit einem Menschen, einem Tier oder einem anderen Wesen in Clinch kommen, in Auseinandersetzung geraten. Das wäre die eigentliche Problematik dabei. Denn solches Handeln, solches ungute Handeln ist in allen Religionen das Schlechte überhaupt. Und deshalb ist es im Zentrum, oder steht es im Zentrum aller Religionen und spirituellen Traditionen, dass man frei kommt von diesen negativen Handlungen anderen Menschen gegenüber, weil das ja, diese Haltung ja dem Grundbestreben aller Wesen widerspricht, selbst Wohl und Glück zu erfahren. Deshalb sind die Silas auch im Zentrum der Belehrung des Erwachten und sind die ethischen Verhaltensmaßregeln in anderen Traditionen auch, was immer am Anfang steht, weil das sozusagen das Netz ist, das man aufspannen muss, dass man nicht in die Tiefe stürzt. In die Tiefe stürzen ist auch ein Hinweis darauf, dass wir, die wir als Menschen geboren sind, via Pada nicht in seinen Extremformen erleben. Weder, dass wir es kennen, in uns haben, also Böswilligkeit, Feindseligkeit in extremen Formen haben wir nicht, sonst wären wir nicht Menschen geworden. Und umgekehrt erleben wir das auch nicht, wir erleben es auch nur abgestuft, denn innerhalb des Menschentums sind die tiefsten und gröbsten und schlimmsten Formen von Brutalität und Gewalt nicht vorhanden. Es geht schon sehr tief. Aber das, was in den Traditionen dann höllisch genannt wird oder untermenschlich genannt wird, das taucht in unserem Erleben nicht auf oder allenfalls einmal peripher und allenfalls sehr weit entfernt. Umgekehrt gilt, dass die Menschen, von denen der Erwachte sagt, dass sie auf dem Heilsweg schon sind, dass die auch befreit sind von den gröberen Formen von Vyapada. Jemand, der diesen Weg eingeschlagen hat, bei dem es sozusagen geschnallt hat, der ist geschützt, ja, die gröbsten Formen von Fehlhandlungen zu begehen, also von solchen Dingen, die ihn in ja, abseitiges Dasein, in höllisches Dasein oder in die Tierwelt oder in das Gespensterreich führen würde. Das bedeutet nicht, dass ein Heilsgänger diese Impulse nicht in sich hätte, diese ja, Antriebe so und so zu handeln, dass die ihm völlig fremd wären. Das nicht. Auch in einem Sotapan kommt das alles noch auf. Aber wie gesagt, das ist eine abgeschwächte Form. Die Extremformen kommen nicht auf. Und vor allen Dingen spielt sich das oft mehr im Geist ab als in der Tat. Ja? Also da ist schon mal noch eine zusätzliche Bremse, bevor sich das sozusagen nach außen im Reden und im Handeln manifestieren kann, ist der Geist, der da eine Bremse einzieht. Und wenn es doch passiert, was auch immer mal wieder vorkommt, dass man sich daneben benimmt und Dinge sagt, die man besser nicht gesagt hätte und Sachen tut, die man besser nicht getan hätte, sagt mindestens spätestens der Geist nachher, ja, hoppla, das war's nicht, passt das nächste Mal besser auf. Jetzt stellt sich die Frage, was ist das Gegenteil, der Gegenpol zu Vyapada? Und das ist kein Geheimnis, das positive Gegenteil ist die allumfassende Liebe zu den Wesen, nicht die Zuneigung, Metta, Wohlwollen. Die gewachsene Ich-Du-Gleichheit, wo man keinen Unterschied mehr macht zwischen dir und mir, ich und du, sondern wo das Empfinden ist, alles ist eins und wo auch der Geist keine unterschiedliche Bewertung mehr vornimmt. Also das Gefühl sagt, das Empfinden sagt, wir sind nicht getrennt, wir sind nicht so gegeneinander, sondern wir sind eine Familie, wir sind im Grunde eins. Und der Geist, das heißt der Intellekt selbst, bewertet es auch so. Der sagt, ja, die Trennung, die wir in unserer Erfahrung haben, die wir erleben, ist eine Trennung, die aus Täuschung entsteht. Was ist aber jetzt die Grundlage dafür, dass Vyapada überhaupt aufkommen kann? Was ist sozusagen der Hintergrund, auf dem sich so ein Phänomen, ein so seltsames und so missliches Phänomen wie Abneigung entstehen kann? Die Grundlage ist Nichtwissen. Denn diese Haltung beruht ja auf dem Glauben und der Einschätzung, die anderen sind schuld daran, dass es mir nicht gut geht. Der andere wird als potenzieller Feind gesehen, als Konkurrenz, als Widersacher. Ich sehe in ihm die Bedrohung für meine eigene Situation, für meine Einschränkung oder für die Beschränkung meines Ich. Und der Glaube besteht darin, dass man meint, wenn das äußere Hindernis beseitigt ist, ja, wenn der Feind zerstört ist, dann beginnt erst mein Glück und meine Sicherheit. Also wenn alle Terroristen tot sind, dann bin ich sicher. Wenn Irak befriedet ist, ja, dann ist es okay. Wenn alle Schnecken im Garten tot sind, wenn die all vergiftet sind, dann kann ich meine Darlehen genießen, ohne dass hier irgendwas passiert. Ja. Wenn der Nachbar, der hier oben immer schnarcht, ja, wenn der auszieht, dann ja, habe ich Ruhe, kann ich mich auf meinen Vortrag vorbereiten und alles ist gut. Die falsche Einschätzung besteht darin, dass äußere Bedingungen die Ursache dafür sind, dass es mir gut oder schlecht geht. Da ist ja ein Stück weit richtige Beobachtung dabei, denn wenn der Nachbar schnarcht, kann ich nicht schlafen. Aber es sieht nicht die Situation, dass der Schnarcher ja irgendwo herkommt. Nicht? Und er kommt nicht aus einer äußeren, objektiv vorhandenen Welt, an die wir so leicht und gerne glauben, sondern all das, was mir in meinem Leben ja misslich passiert, all die Begegnungen, die negativ erscheinen, sind ja auf meinem eigenen Mist gewachsen, wenn man so will. Sie sind ja das karmische Ergebnis meines früheren Tuns und Lassens und nicht etwas, was der Gott mir geschickt hat oder was der Zufall mir präsentiert oder was eine unbekannte Gesetzlichkeit mir sozusagen auf den Tisch legt. Vyapada kann nur dann entstehen und auftauchen, wenn ich zumindest in diesem Moment nicht die Realität so einschätze, wie sie ist, dass Welt nur eine Spiegelung der eigenen Triebe, der eigenen inneren ja, Triebkräfte ist. Punkt. Ich hatte gestern eine Reihe von Gleichnissen schon erwähnt, die das Phänomen Begierde etwas näher beschreiben und es soll heute sich fortsetzen, auch im Zusammenhang mit Aversion. Ihr erinnert euch vielleicht, dass das erste Beispiel sich auf Bäume bezog. Und der Baum, von dem wir ja möchten, dass er wachsen soll, der Bodhi-Baum ist, der die sieben Erweckungen sozusagen symbolisiert und zur Befreiung führt. Und es wiederum andere Bäume gibt, die diesen Bodhi-Baum am Wachsen hindern. Und so ist es auch hier. Im Beispiel, das der Buddha gibt, ist es jetzt die Parasitenfeige. Also ein Baum, der auf dem Wirtsbaum sitzt, ihn umklammert, ihn aussaugt, am Ende dafür sorgt, dass der Wirtsbaum selbst kaputt geht und dadurch auch ja, die Parasitenfeige leider mit zugrunde gehen kann. Ebenso könnte man sagen, dass die Aversion auf der Begierde drauf sitzt, ist sozusagen der Partner der Begierde und den Wirtsbaum den eigenen Körper irgendwann zerstört. Und dadurch auch der Sinnesgenuss, den man ja eigentlich haben will, indirekt zerstört wird. Also Aversion verhindert gerade das, was man will, Befriedigung durch die Sinnesorgane. Beispiele sieht man dann, wenn jemand aus Zorn heraus sich selbst verletzt. Ja? Also man hat höllische Wut auf irgendwas, tritt gegen die Wand oder gegen die Tür und ja, nachher kann man nicht mehr laufen. Ja? Ich habe das einmal erlebt, als mein Vater, ich weiß gar nicht, was der gegen mich hat in dem Moment, ja? Kann ich mich nicht erinnern. Gibt keinen Grund. Wollte nach mir sozusagen, ja, hat ausgeholt, ja, mit der Hand. Aber damals war ich nur schnell und habe mich weggeduckt und die Hand ging irgendwo an die Tür, an die Wand, ja. Vater hat es bitter bereut, weil er dann wochenlang mit einem geschienten Arm rumgelaufen ist. Das ist nur eine Anekdote, aber das zeigt, wie Aversion, Unkontrolliertheit in einer Situation einem selbst schadet und dann sogar das verhindert, was man beabsichtigt, dass man sein Leben einigermaßen vernünftig führen kann und dass die eigenen Anliegen umso weniger noch befriedigt werden, als wenn man darauf verzichtet. Und das ist ja ein harmloses Beispiel, ja? Aber wenn man so richtig von Hass geprägt ist, Aversion eine Charaktereigenschaft ist und man dann vielleicht sogar in die Kriminalität hineinkommt, ja? Ja, man weiß ja doch, was passiert, wenn man in der schwedischen Gardinen hockt. Da ist die Bedürfnisbefriedigung und Sinnesbefriedigung am Ende noch sehr, sehr, sehr viel weniger möglich, als wenn man in Freiheit lebt und da unter ungünstigen Bedingungen lebt. Zweites Beispiel, oder zweites Gleichnis, ist aus dem Zusammenhang der Metalle genommen. Erinnerung, Gold ist das Metall, das glänzt, das man Schmuck verwenden kann, das geschmeidig ist, das einfach einen Wert hat. Und hier heißt es, dass Aversion vergleichbar ist mit Kupfer. Kupfer ist ja so ein bisschen ein rötliches Metall. Rot kann für glühenden Hass nicht stehen. Man läuft rot an, wenn man Zorn hat. Man sieht rot, wenn man innerlich aufgeladen ist. Nicht? Das Feuer der Vernichtung ist ein Bild, das in diese Richtung geht. Oder auch, wenn man so die späteren Folgen, die späteren Entwicklungsphasen von Kupfer sieht, das ja Grünspan bildet, was ein giftiges Metall ist, ja, so kann man verstehen, dass Aversion in der Tat die Atmosphäre zwischen den Menschen vergiftet. Also wo Aversion ist, selbst wenn sie nur in geringer Form, in geringen Dosen auftaucht, da ist keine Harmonie zwischen den Menschen. Selbst dann, wenn man nur sagt, ach, was ist denn das für einer? Ja, mit dem will ich nichts zu tun haben. Die dritte Reihe von Gleichnissen betrifft ja das Wasser, beziehungsweise das getrübte Wasser, in dem man sein eigenes Spiegelbild nicht sehen kann, in dem man die Wirklichkeit nicht sehen kann, wo man nicht auf den Grund sehen kann. Und Aversion, sagt der Erwachte, ist vergleichbar mit einem Topf von Wasser, das kocht. Ja? Und das Bild spricht für sich. Also wenn da richtig Feuer unter dem Topf ist, und dann dampft es und brodelt es und da ist überhaupt keine Möglichkeit, in dieser aufgewühlten Situation, in diesem ja, bewegten Wasser, auch nur das Geringste von seinem eigenen Bild zu sehen. Das heißt, wo Zorn groß ist, wo Ablehnung da ist, wo sich Hass manifestiert, kann man in diesem Moment überhaupt eine Situation nicht richtig einschätzen. Man ist bewegt von dem, ja, ich möchte, dass du tot bist und sieht nicht, sagen wir mal, die positiven Seiten eines Menschen oder das, was gerade derselbe früher für einen getan hat. Lasst mich das nochmal zitieren. Zu einer Zeit, Brahmane, wenn man hassgefesselten, hassgequälten Geistes weilt und des aufgestiegenen Hasses Aufhebung nicht der Wirklichkeit gemäß erkennt, zu einer solchen Zeit sieht und erkennt man wirklichkeitsgemäß weder sein eigenes Heil, noch das Heil anderer, noch das gemeinsame Heil. Und selbst die lange memorierten Sprüche fallen einem nicht ein, geschweige denn die nicht memorierten. Es ist, Brahmane, wie wenn in einem über dem Feuer erhitzten Topfe das Wasser aufkocht und siedet. Wenn nun ein Mann mit gesunden Augen darin sein eigenes Spiegelbild zu sehen wünscht, so könnte er es nicht der Wirklichkeit entsprechend erkennen und wahrnehmen. Ebenso auch ist es, Brahmane, wenn man mit einem hassgefesselten, hassgequälten Geiste verweilt. Das letzte Gleichnis, das der Buddha für Aversion verwendet, ist die Krankheit. Und er sagt, wer frei ist von Vyapada, der ist, wie wenn er von einer Krankheit geheilt würde. Krank sein heißt, dass einem die Nahrung nicht bekommt, dass einem alles aufstößt, dass einem die Galle hochkommt, dass körperlich sozusagen Disharmonie ist, dass Kraftlosigkeit da ist. Man hat keine Energie für das Richtige, für das Gute, sondern die Energie verzehrt sich eben in unseren Hassgedanken oder Aktionen. Man kann sich über nichts freuen und alles, was so die Umwelt uns anreicht, ist etwas, was einem einfach nur stört, ja, was einem auf den Nerv geht. Gleich wie etwa ihr Mönche, wenn ein Mann siech wäre, leidend, von schwerer Krankheit betroffen, keine Nahrung vertrüge, keine Kraft mehr im Leibe hätte, später dann wiche aber das Gepressten von ihm, die Nahrung bekäme ihm wohl, er fühlte sich wieder kräftig im Leibe. Der sagte sich nun, ich war früher siech, leidend, schwer krank, die Nahrung bekam mir nicht, mein Leib war kraftlos. Jetzt aber bin ich von dieser Krankheit genesen, die Nahrung schlägt mir an, ich fühle mich wieder leibeskräftig. Darüber freute er sich, wäre fröhlich gestimmt. Ich hatte schon angedeutet, was die Grundlage ist dafür, dass Vyapada auftauchen kann. Die Generalgrundlage ist Unwissenheit, richtige fehlende Einschätzung von Realität. Wenn man die Dinge falsch sieht, kann das auftauchen. Aber es gibt ja auch akutere Formen der Ernährung. Wir haben ja über das Beispiel gesprochen, so wie der Körper nur existiert, wenn er ernährt wird, so sind die Hemmungen auch nur existent, sie ja, wachsen, sie werden mehr, wenn sie ernährt werden. Und so ist es natürlich hier auch. Durst, Verlangen ist ja die Wahrnehmungsseite der Triebe. Und in dieser Wahrnehmung erscheinen die Triebe ja als die Ich- und Mein-Macher, als die Weltmacher. Und sie suggerieren, dass etwas abstoßend ist, dass etwas negativ ist, dass etwas unschön ist und hassenswert. Und wenn dann dazu kommt, dass wir eine seichte Aufmerksamkeit aufmachen, dass wir nicht genau hinschauen, dass wir uns auf den äußeren Eindruck verlassen und ihm nachfolgen, ist es klar, dass man die Situation von haben wollen einerseits und ablehnen andererseits nur noch verstärkt. Also unser Geist, der das falsche Urteil über die Dinge ausgießt und verfestigt, ist Grund dafür, dass sich abgelehnte oder negative Dinge auch wieder in unserem Erfahrungsbereich zeigen. Gleich wie ihr Mönche, dieser Körper durch Nahrung besteht, durch Nahrung bedingt entsteht und ohne Nahrung nicht besteht. Ebenso nun auch ihr Mönche bestehen die fünf Hemmungen durch Nahrung bedingt, bestehen nicht ohne Nahrung. Was aber ist, ihr Mönche, die Nahrung, um eine noch nicht erschienene Aversion erscheinen zu lassen und eine erschienende sich weiter entfalten und reif werden zu lassen? Man kann sich, ihr Mönche, etwas vorstellen, das einem widerstrebt, was dabei an seichter Aufmerksamkeit sich ausbreitet. Das ist die Nahrung, um eine noch nicht erschienene Aversion erscheinen und eine erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen. Oder um eine andere Formulierung nochmal zu verwenden, kein anderes Ding kenne ich, ihr Mönche, wodurch in dem Maße der unaufgestiegene Hass zum Aufsteigen kommt, der aufgestiegene Hass zu Wachstum und Entwicklung gelangt, wie ein abstoßendes Objekt. Wer nämlich, ihr Mönche, über ein abstoßendes Objekt unweise nachdenkt, in dem kommt der unaufgestiegene Hass zum Aufsteigen und der aufgestiegene Hass erlangt Wachstum und Entwicklung. Das ist so eine Haltung, wo man permanente Schuldzuweisungen gibt. Ja? Der böse Nachbar verhindert, dass es mir gut geht. Die unfähige Regierung ist überhaupt schuld daran, dass wir so leben müssen, wie wir heute leben. Echt? Oder die Linken in der Politik oder die Rechten in der Politik, wären die nicht da, wäre doch alles so schön auf dieser Welt. Und das Ganze wird verstärkt, wenn man diese Haltung nicht aufgeben kann, wenn man sozusagen dran hängt, wenn man nachtragend ist und nicht verzeihen kann. Wenn man so immer wieder reproduziert. Also wenn man erlittenes Unrecht, was hier passieren kann, wenn man das nicht vergessen kann, wenn man seinen Groll immer wieder weiterspinnt. Ja, der hat mir doch vor 20 Jahren, hat der mir doch tatsächlich gesagt, ja? Der, damals. Und es geht einem nicht aus dem Kopf heraus. Im Dhammapada heißt es so: Sieh, wie er mich beschimpft und geschlagen hat, wie er mich niedergeworfen hat und beraubt. Halte solche Gedanken fest und dein Hass kommt nie zur Ruhe. Das ist die Situation. Dass das einmal aufsteigt, okay, das ist menschlich, ärgerlich, dumm, aber dass man es dann festhält und ständig wiederkaut und nie vergessen kann, das ist dann nochmal eine Stufe Dummheit mehr. Bleibt die spannende Frage, wie wird man Vyapada los? Wie kann man sich befreien davon? So, das Bild ist uns bewusst, wenn Nahrung den Körper stärkt und Nahrungsentzug ihn sozusagen schwächer werden lässt, ist es da genauso. Der Gedanke, wir haben das eben in diesem Zitat gehört, der Gedanke, der immer wieder sagt, und ich erinnere mich daran, dass du mir das damals gesagt, getan, gemacht hast. Wenn man den festhält, wiederkaut, ist klar, dass diese Grundhaltung dem anderen gegenüber bleiben muss, weil es eine innere Gesetzmäßigkeit ist zwischen dem, was ich denke und dem, was ich empfinde und will. Was aber, ihr Mönche, ist der Nahrungsentzug für das Erscheinen einer noch nicht erschienenen Aversion und für die Entfaltung und Reifwerdung einer erschienenen? Es gibt, ihr Mönche, liebreiche Gemütserlösung, Metta Cetovimutti. Was dabei an gründlicher Aufmerksamkeit sich ausbreitet, das ist jener Nahrungsentzug für Aversion. Also hier wird einfach das Gegenteil erstmal genannt. Das beste Heilmittel für Aversion ist eben Nicht-Aversion. Ist einfach Metta, ist einfach Wohlwollen. Und wenn man Wohlwollen in sich aufzieht, wenn man dem Nahrung gibt, ist es eine Gesetzmäßigkeit, dass alles, was an Ablehnung, Ärger, Zorn in uns ist oder war, nicht mehr bleiben kann. Es muss schwächer werden und irgendwann verschwinden. Metta ist das direkte Gegenmittel gegen Zorn und Aversion. Güte, Wohlwollen, Mitempfinden entfalten. Die vollkommenste Form davon, nur um das mal zu erwähnen, sind die Brahma-Vihara, die göttlichen Verweilungen, das Strahlen, nicht, das nach außen Strahlen dieser vier Grundhaltungen: Metta, Karuna, Mudita und Upeka, also von Wohlwollen, von Mitempfinden, von Mitfreude und von Gelassenheit. Denn wenn die da sind, kann das Gegenteil ja nicht da sein, kann ja keinen Platz beanspruchen. Sieh, wer mich beschimpft hat und geschlagen, wer mich niedergeworfen hat und beraubt, lass solche Gedanken los und dein Hass kommt bald zur Ruhe. Das ist das schlichte Geheimnis bei der Sache. Da ist einer frei im Herzen von Aversion, ohne gehässige Geistesgesinnung. Mögen diese Wesen ohne Freund, ohne Feindschaft, ohne Bedrängnis, ohne Not glücklich bei sich verweilen. Das ist die Haltung, die der Buddha empfiehlt, dass man sie ab und zu in sich erweckt und entsprechend ernährt. Die Aufgabe, die sich uns stellt, ist eine langfristige Umerziehung von Herz und Geist, dass wir im Intellekt einmal wissen, jawohl, ich bin auf dem falschen Weg, wenn diese und jene Haltungen in mir auftauchen und wenn sie folgen. Aber auch, dass wir unser Herz so umerziehen, dass nach und nach diese Impulse überhaupt nicht mehr auftauchen. Und da möchte ich zum Schluss einfach nur ein paar Beispiele vielleicht nennen, wie man damit auch praktisch umgeht. Dass man nicht nur sagt, ja, ja, man müsste eigentlich ohne diese Anfälle von Zorn und Ablehnung auskommen. Aber was macht man denn in der konkreten Situation, wenn doch ausnahmsweise mal wieder so etwas in uns auftaucht? Und da gibt es ein paar probate Hilfsmittel, um aggressive Gemütsverfassungen wenigstens zu erkennen oder in den Griff zu kriegen. Die sind jetzt in der ersten Runde gar nicht buddhistisch, sondern die sind so, wie ich sie jetzt erstmal nenne, menschlich. Die sind einfach bekannt, man denkt nur nicht dran. Also wenn einem was gegen den Strich geht, insbesondere Menschen auftauchen, die sich so verhalten, wie man es gerade nicht mag, ist es vielleicht gut, sich zu erinnern, dass man selbst oft schon so gehandelt hat. Also mir passiert es im Auto regelmäßig, dass ich mich über irgendwas aufrege, was der da gerade macht. Und 3 Minuten später muss ich mir sagen, hoppla, das war doch jetzt genau dasselbe, was du da jetzt gemacht hast, hinterm Steuer, worüber du dich gerade aufgeregt hast. Passiert mir regelmäßig. Ein gutes Hilfsmittel ist, dass man einfach sich klar macht, dass Hass einem selbst schadet. Dass es einem ja nichts nutzt. In der Situation jetzt, im Moment, denn wenn es in mir kocht, fühle ich mich doch nicht wohl. Ja? Und auch später, weil das, wenn es eine Verfestigung meines Charakters wird, ich diesen Groll und diesen Krampf dann auf Dauer in mir trage. Und umgekehrt, das wäre die gegenteilige Seite, dass man unmittelbar erkennt, dass Freundlichkeit, Güte und Wohlwollen einem selbst ja hilft. Es entspannt die Situation im Moment und es entspannt langfristig auch mein ganzes Leben. Ein gutes Hilfsmittel ist auch, selbst wenn es schwerfällt, mal das Positive in dem anderen zu sehen. Ja, man sieht ja immer nur, die Nase ist krumm und die Frisur ist nicht richtig und der Schuh passt nicht zum Hemd. Ja. Ist da auch mal eine gute Idee, mal zu sehen, was hat der oder die denn an positiven Eigenschaften? Wo kann ich denn da was lernen? Und es gibt garantiert keinen Menschen, von dem man nicht wenigstens irgendetwas lernen kann. Nicht? Wo man sagt, da ist der oder die besser als ich, da kann ich mir das als Vorbild nehmen und ein bisschen auch Honig sagen. Dann ist eine schöne Übung die Übung in Geduld, indem man sie sagt, so schlimm die Situation im Moment ist, sei sicher, es gibt noch viel Schlimmeres. Du hast, selbst wenn du dich jetzt ärgerst, die Garantie, dass das harmlos ist im Vergleich zu dem, was dir alles im Leben noch passieren kann und was vielleicht dir schon passiert ist. Und auch der Gedanke, nichts Unangenehmes dauert ewig. Ja, also der Schnarcher ist bestimmt morgen um 8 fertig mit Schnarchen. Und das ist doch ein erlösender Gedanke. Ja? Nur der Gedanke, das dauert immer so. Ja? Das ist ein Gedanke, der uns fast umbringt. Ja. Und dann gibt es ein paar Übungen, die man vielleicht im engeren Sinne als buddhistische Übungen betrachten kann. Die Beispiele vorher sind Allerweltsbeispiele, die einem jeder sagen kann. Buddhistisch betrachtet ist es eine schöne Sache, sich an das Karma-Gesetz zu erinnern. Ja? Einfach zu wissen, das, was da passiert, das fällt ja nicht vom Himmel. Das habe ich selbst sozusagen gewirkt, entweder in diesem Leben oder irgendwann früher. Es erscheint nichts unverdient. Es ist nur eine Rechnung, die präsentiert wird für das, was ich früher mal bestellt habe. Und umgekehrt auch, das, was ich jetzt tue, meine Reaktionen jetzt, sind ja wieder die Bestellungen für später. Jetzt gebe ich Aufträge und kriege später die Rechnung dafür. Das heißt, jeder Impuls, der in mir auftaucht, jeder negative Impuls, dem ich nicht Raum gebe, den ich sozusagen minimiere, ist doch eine Investition in meine bessere Zukunft. Warum soll ich jetzt nicht da investieren, um das irgendwann verzinst auch mal wieder zurückzukriegen? Wir hatten am ersten Abend eine Meditation oder eine Kontemplation über den Samsara, der anfanglos ist. Und da kam ein Text vor und da stand in etwa zu lesen oder zu hören, wir begegnen keinem Wesen, das nicht schon mal unsere Mutter, unser Vater, unsere Schwester, unser Bruder und so weiter war. Ja. Also wenn wir das erinnern und uns vor Augen führen, ist das auch eine schöne Bremse, wenn einem was Unangenehmes widerfährt, zu sagen, ja, das ist doch eigentlich ja dein Bruder oder deine Mutter und dein Vater. Das nimmt schon viel an Energie raus. Eine andere Variante wäre, die greift noch ein bisschen tiefer auf unsere Sicht der Wirklichkeit, zu fragen, wer denn wem im eigentlichen Sinne böse ist. Ja? Also wenn man den Anatta-Gedanken mal jetzt mal sich vor Augen führt, wer ist es denn, der wem auf den Nerv geht? Wo ist die Person an sich, die etwas Negatives tut? Wo ist die Person an sich, die das empfindet? Nirgends zu finden. Sondern nur Prozesse, nur bedingte Erscheinungen von Phänomenen, wo eine dieser Erscheinungen ja, die Erscheinung von Aversion ist. Wenn man die analytische Betrachtung von Realität mal sich vor Augen führt und sieht, dass da ja nur unpersönliche Prozesse stattfinden, ist das eine Möglichkeit, diese Konfrontation von Ich und Du aufzulösen. Und eine letzte Variante will ich nennen, das ist die Erinnerung an das vorbildliche Verhalten des Buddha. Wir sind keine Buddhas, ja, noch nicht ganz, noch nicht wirklich. Und es ist nicht verwunderlich, wenn negative Tendenzen in uns auftauchen. Aber es hilft sich erinnern, dass es Menschen gibt, dass es Wesen gibt und vor allem, dass es den Buddha ja einmal gab und in seiner Qualität noch gibt, der all das nicht kennt. Der uns sozusagen demonstriert, es geht ohne. Man kann darüber hinauswachsen und die Situation, in die man dann hineinkommt, ist unvergleichlich besser und friedvoller und schöner als die Situation, in der wir uns im Moment befinden. Heißt, sich immer mal wieder auch größere Vorbilder zu nehmen, wo man sagen kann, guck, es funktioniert doch. Und es kann irgendeine Person sein, die in der Nachbarschaft wohnt oder die wir irgendwie kennen. Sag, guck, es geht. Die gezielte Entfaltung positiver Haltungen und Eigenschaften in der Meditation ist nochmal ein gesondertes Feld, das wir nur antippen können. Zitiere den Buddha nur mit einem Satz. Aversion und Gehässigkeit hat er verworfen. Ohne Aversion im Herzen verweilt er, zu allen lebenden Wesen Wohlwollen und Mitempfinden hegend, läutert er sein Herz von Aversion und Gehässigkeit. Da ist ein Dreierschritt drin. Aversion und Gehässigkeit hat er verworfen, bedeutet, sein Geist weiß genau, das ist Unsinn, das führt zu nichts, also weg damit. Und dann ist er in einer Situation, wo tatsächlich diese heftigen, akuten Impulse nicht da sind. Er spürt in der Meditation beispielsweise, jetzt bin ich relativ befreit davon. Und nutzt dann diese Situation, um auch noch die verborgenen, tieferen Kräfte, die im Moment nicht da sind, die aber latent in uns vorhanden sind, dann auch noch auszuradieren. Und auf der Ebene der Samadhi-Reife, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, mit den Brahma-Viharas, gibt es ja die Möglichkeit, ja, so in einer ganz anderen Form von Geistigkeit aufzugehen, dass diese Phänomene wie Begehren, Aversion und die anderen Hemmungen einfach keinen Platz haben, einfach nicht da sind. Also wenn die Sonne scheint, haben Wolken keinen Platz. Es geht nicht. Mit wohlwollendem Gemüt durchstrahlt er die Einrichtung, dann eine zweite, eine dritte und ebenso die vierte. Er durchstrahlt die ganze Welt allüberall mit wohlwollendem, weiten, erhabenen, unbegrenzten, freundlichen Gemüt. Frei von Feindschaft und böser Absicht. Mit erbarmendem, freudigem, gelassenen Gemüt durchstrahlt er Einrichtung, dann eine zweite, eine dritte und ebenso die vierte. Er durchstrahlt die ganze Welt allüberall mit einem erbarmenden, freudigen, gelassenen, weiten, erhabenen, unbegrenzten, freundlichen Gemüt, frei von Feindschaft und böser Absicht. So viel für heute.